ARD.
Hallo zusammen, herzlich willkommen bei Fakte ab, eine Woche Wissenschaft. Wir haben uns heute am Ende des Jahres angeguckt, was so noch an Wissenschaft in den letzten Zügen von 2023 publiziert wurde. Ich habe mich mit Wikingerzähnen und Glaube an Gott beschäftigt. Bei mir ist Charlotte.
Charlotte, was haben die Wikingerzähne so? Was mit dem Glauben an Gott zu tun? Und das sind zwei verschiedene Sachen.
Also der Glaube an Gott, der wird auf jeden Fall auch auf die Probe gestellt, wenn man sich so anhört, was Wikinger oder generell Menschen früher mit Zahnschmerzen durchmachen.
Oh Gott.
Da musst du an Gott glauben. Wie willst du sonst da irgendwie durchkommen? Egal. Kommen wir also vielleicht nicht am Anfang darüber sprechen.
Nee, okay, komm. Also meine erste Geschichte fängt so an. Gehen ein Chemiker und ein Vulkanologe in eine Espresso-Bar.
Okay. Also ein Chemiker und ein Vulkanologe.
Mhm. Ja, genau. Das habe ich erst im Verlauf des Papers rausgefunden, dass es ein Chemiker und ein Vulkanologe waren, die das zusammen gemacht haben. Oder ich glaube, mehrere Vulkanologen, die das zusammen gemacht haben. ich zitiere gleich noch ein bisschen. Sag mal, von wegen Espresso-Bar, ne? Du hast irgendwann schon mal gesagt, du bist eher so spät ins Kaffee-Game eingestiegen, ne?
Ja, sehr spät. Und ich bin auch, ehrlich gesagt, immer noch so, was ich auf gar keinen Fall darf, worauf mein Umfeld auch achtet, ist, dass ich so nach 15 Uhr keinen Kaffee mehr zu mir nehme, weil ich kann nicht schlafen. Also Koffein wirkt sehr, sehr stark bei mir. Deswegen bin ich eher, ich gehöre eher zur Tee-Fraktion.
Alles klar. Also ich bin ganz klar Kaffee-Fraktion, auch schon lange, aber ich bin jetzt nicht so, ich sag mal, Typ Privatbarista. Ne?
Also du hast nicht irgendwie 1000 Sachen zu Hause, kannst den perfekten Kaffee, perfekte Temperatur, bla bla bla.
Genau, also ich möchte, dass mein Kaffee lecker ist. So. Und ich hätte gerne, dass die Bohnen bio und fair gehandelt sind, aber dann hört es bei mir eigentlich auf. Ich kenne aber jemanden, der da jetzt nicht Profi ist, aber schon so, ich sag mal, sehr interessierter Laie eingestiegen in den letzten Jahren. Und dann lernt man ja in so Gesprächen doch einiges. Und die Tage kam mir eine Studie unter, da dachte ich, ah, Moment mal, das habe ich doch schon mal gehört. Moisture Controlled Tribro Electrification During Coffee Grinding. So, was heißt das? Der triboelektrische Effekt. Da habe ich mich jetzt eingelesen. jetzt kannst du es aus dem Stegreif oder soll ich mal machen und du korrigierst mich, wenn es Blödsinn ist.
Ich muss erst mal gucken, was triboelektrischer Effekt ist. Das habe ich noch nie, das habe ich noch nie gehört.
Dann lass mich mal so tun, als hätte ich Ahnung von Physik. Ja.
Okay.
Du kannst ja einhaken, wenn es sehr dumm klingt. Der triboelektrische Effekt ist ein Effekt sozusagen innerhalb des Feldes der Reibungselektrizität.
Ah.
Also wir kennen alle den Luftballon, ne? Den reiben wir in den Haaren, dann stehen mir die Haare zu Berge. Oder ich kann den Luftballon dann auch an die Wand pappen, weil dann da halt statische Elektrizität.
Ja.
Entstanden ist. Aber für diesen Effekt braucht man eben die Reibung. Und der triboelektrische Effekt beschreibt, dass zwischen zwei Festkörpern auch eine Aufladung entsteht, einfach nur dadurch, dass man sie zusammenbringt und wieder trennt. Also ich kann quasi das Glas auf den Tisch stellen, das Glas wieder hochheben und da ist schon eine Ladung entstanden.
Ohne dass irgendein Reibungseffekt vorher noch gebraucht wird, ne?
Okay. Genau. So.
Ja.
Das wusste ich nicht und mein Favorit, als ich mich da so ein bisschen eingelesen habe, war eine chinesische Studie. Die hat es mit einem Brötchen mit Salat drauf getestet, ja, was man halt so auf ein Brötchen drauflegt, Salat. Und die Ladung bringt eine fucking LED zum Leuchten. Sina, ein Brötchen, du legst so ein Blatt Salat da drauf, dann nimmst du das wieder hoch und dann kann die Elektrizität, die dadurch entstanden ist, die Ladung, die dadurch entstanden ist, eine LED zum Leuchten bringen.
Hey, warte mal, kannst du mir einmal diesen Versuchsaufbau erklären? Du hast ein Salatblatt und ein Brötchen, legst die aufeinander?
Ja, und ich lege das Salat, genau, dann nehme ich sie wieder auseinander und dadurch ist dann so viel Ladung entstanden, dass es eine LED zum Leuchten bringen kann.
Aber da muss doch noch irgendwas anderes passieren.
Na, offensichtlich nicht, das ist dieser triboelektrische Effekt. Also wie gesagt, ich bin ja keine Physikerin, aber so habe ich das verstanden. Es ist völliger Wahnsinn.
Ja, das
ein
ist
ein Brötchen.
Ja, ich habe es gehört. Ich wüsste auch gerne, was es für ein Brötchen ist. Also sehr energiegeladenes Brötchen, bestimmt ein Körnerbrötchen, aber okay. Vollkorn, definitiv Vollkornbrötchen
genau,
gewesen.
Vollkorn, ganz klar. Also wir packen den Link in die Shownotes, wenn jemand rausfinden kann, was es für ein Brötchen ist. Lest gerne die Studie. Ich komme nochmal zurück zum Kaffee. Ja? Also dieser triboelektrische Effekt, ne? Man legt Festkörper einfach nur nebeneinander, nimmt sie wieder auseinander, also aneinander, nimmt sie wieder auseinander und dann ist dadurch schon Ladung entstanden. Was ich von dieser Person, die ich da kenne, die so im Kaffee-Game ist, gelernt habe, ist, wenn man Bohnen frisch mahlt, dann sollte man vorher so ein Tröpfchen Wasser dazu geben und umrühren, weil das die statische Elektrizität reduziert.
Genau, das hört man ja auch immer, wenn man irgendwie im Raum ist und im Winter oder so, wenn die Luft trocken ist und die Haare irgendwie schnell zu Berge stehen beim Kämmen und so, dass Feuchtigkeit auf jeden Fall irgendwie dagegen hilft.
Genau.
Oder die Haare einfach nass machen. Genau, einmal ins Wasser, einmal in Becken mit Wasser und dann ist Statik auch weg.
Genau, beim Kaffee ist es auch so, also die Bohnen sind dann nicht 100% trocken und das Kaffeemehl dann hinterher auch nicht und dann fliegen nicht so viele Teilchen rum, klebt nichts in der Mühle fest und so. Ist anscheinend voll der Hack in Kaffeekreisen und das haben jetzt eben Chemiker und Vulkanologen untersucht. Und dieser Vulkanologe meinte so, ja, weil das ergibt ja auch total Sinn, weil beim Magma, wenn das so aus dem Vulkan rauskommt, das ist ja so ähnlich, dann sind das auch ganz viele feine Teilchen, die aneinander reiben und Ladung erzeugen. Das ist ganz ähnlich wie Kaffee mal.
Ja, klar.
Natürlich.
Ja.
Ja, also es stimmt. Ne, die haben das jetzt auch, bisher war das so, ja, die Kaffeeleute sagen, das ist so, jetzt ist es wissenschaftlich untersucht. Ne? Wenn du einen Tropfen Wasser vorher in die Bohnen machst und so ein bisschen umrührst, dann mindert das die elektrische Ladung. Aber es ist noch was dabei rausgekommen. Der Kaffee, die haben hier Espresso gemacht, klumpt auch weniger zusammen und das Getränk wird stärker. Also das heißt, wenn du das vorher machst, dann hast du hinterher stärkeren Espresso. Du kriegst kräftigeren Geschmack raus. Also das heißt, dieses Tröpfchen Wasser macht besseren Kaffee und bares Geld, weil du natürlich weniger Kaffeepulver am Ende brauchst, also ganz bisschen.
Okay, also ich hau die Kaffeebohnen in diese Kaffeemühle, mache einen Tropfen Wasser rein.
Und
dann wird das
um.
Gemahlen und rühre um, ne, dass sich dieser kleinen Tropfen Wasser so ein bisschen verteilt, dass wir so ein bisschen Feuchtigkeit in diesem Gefäß haben. Dann male ich das Zeug, dann habe ich Kaffeepulver, was weniger elektrostatisch aufgeladen ist, dadurch, dass wir vorher ein bisschen Wasser reingemacht haben. Und dann komme ich aber nicht klar, weil wir machen ja jetzt Espresso und da brauchen wir mehr als einen Tropfen Wasser. Das heißt, es kommt ohnehin jetzt noch mehr Wasser rein.
Ja, hinterher kommt noch mehr Wasser rein. Das Ding ist, das Kaffeepulver klumpt halt dann nicht mehr, kann nicht mehr zusammenklumpen, wenn dann das Wasser reinkommt hinterher. Mhm. Also wenn das Wasser durchkommt, wenn da viel Ladung, statische Ladung ist, dann ist das nicht so gut verteilt. Mhm. Dann klumpt das eher und dann kann das Wasser weniger gleichmäßig da durchfließen. Also fließen, wenn du eine, eine Siebträgermaschine hast oder wenn du jetzt so einen Kocher für den Herd hast, von unten durchkommen. So. Genau. Und dann wird der Kaffeegenuss sozusagen weniger gleichmäßig. Und wenn du das machst mit dem Tröpfchen Wasser, dann kannst du auch viel besser deine Ergebnisse sozusagen reproduzieren. Das ist jetzt für mich nicht ganz so wichtig, weil ich mir denke, ja, es ist halt jedes Mal ein Espresso geworden so. Aber wenn du da Feinschmeckerin bist, dann merkst du offenbar, wenn dein Espresso immer so ein ganz bisschen anders durchgelaufen ist. Und das kannst du dann anpassen. Also das ist wirklich so, ich glaube, das ist eher so Barista-Ding mit dem Geschmack.
Ich glaube auch. Ich glaube, dass mir das niemals auffallen würde. Mal abgesehen davon, dass Espresso auch sehr gefährlich bei mir ist. Aber
vor allem nach 15 Uhr, ja.
Nach 15 Uhr auf gar keinen Fall.
Okay,
merke ich mir. Aber ja, also so ein Tropfen Wasser. Gut, okay, dass dann irgendwie das Kaffeepulver ein bisschen homogener verteilt ist und nicht irgendwie so leichte sich dann nicht so, also so statisch aufgeladene Kaffeepulverkörnchen irgendwie zusammenpappen. Ja, das kann man schon verstehen. Aber als ob man das schmeckt, Charlotte.
Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber ich werde das mal testen.
Okay, also.
Ich kann das mal ausprieren.
Also ich.
Also wahrscheinlich scheitert es dann daran, dass ich sowieso immer alles ein bisschen anders mache und dann ist, also man muss ja dann alle Parameter kontrollieren. Ne? Das muss immer exakt die gleiche Menge Wasser bei der exakt gleichen Temperatur, der gleiche Mahlgrad, die exakt gleiche Grammmenge an, ja, Grammmenge, doppelt gemoppelt, die gleiche Menge an Pulver rein, gleichmäßig festgedrückt. Also ich befürchte, daran scheitert es bei mir. Also wahrscheinlich gibt es die Möglichkeit, einen Unterschied zu schmecken, wenn das eine Profibarista macht.
Ja, oder jemand, der irgendwie viel mehr Geschmacksnerven hat als ein normaler Mensch. Also das, ich kann mir nicht vorstellen, dass man sowas so krass schmeckt.
Vielleicht merken Hunde, dass Hunde haben ja nur besseren Geruchssinn. Da habe ich gerade ein bisschen was durcheinander geschmissen. Wer hat denn besseren Geschmackssinn als Menschen?
Menschen haben, glaube ich, schon einen ziemlich guten Geschmackssinn. Also ich glaube auch besser als Hunde und Katzen.
Ja, wahrscheinlich.
Vielleicht so Tiere, die auch mit Kraken. Kraken. Doch, so Oktopusse, die können mit ihren, die können auch mit ihrem ganzen Körper schmecken.
Oh Gott, jetzt stell dir mal so einen Oktopus auf Espresso vor.
Der dann auch in sämtlichen Farben die ganze Zeit rumschimmert.
Genau, und der hat in jedem Fangarm eine Tasse Espresso, weil er ja verschiedene ausprobieren muss und knallt sich. Das ist doch mal eine Aufgabe für so eine Bilderzeugungs-KI. Genau. Mhm. Fragen wir mal. Das ist jetzt ein ernst gemeinter Aufruf an alle FaktabhörerInnen. Bitte bittet mal die KI eures Vertrauens, euch einen Oktopus mit jeweils einer Espresso-Tasse in jedem Fangarm zu machen und schickt uns das an faktab@swr.de. Da würde ich mich sehr drüber freuen.
Das könnte wirklich schön sein, ja. Ich habe eine schöne Studie gefunden von der University of British Columbia, eine Studie aus den Staaten zum Thema Glaube an Gott und Risiko. Hä? Besonders gläubige Menschen gehen wohl eher eine riskante Situation ein, weil sie gläubig sind und Gott sich schon kümmern wird, wenn irgendwas Schlimmes passiert. Also es ist eine Studie, die sich mit Glaube und Risikobereitschaft beschäftigt hat. Also sozusagen, es gab schon vorher einige Forschungen dazu mit der Frage, Leute, die gläubig sind, würden die eher, weiß ich nicht, irgendeine riskante Situation eingehen, weil ihr Glaube an Gott, an den wohlwollenden Herrgott, ihnen Sicherheit gibt, dass schon alles gut gehen wird. Also das ist so ein bisschen die Hypothese dahinter. Und es wurden schon einige Studien, Umfragen ausprobiert, die immer so ein bisschen schwierig sind mit der Methodik. Jetzt gibt es eine neue, wo wieder sowas abgefragt wurde. Und die Conclusio ist so ein bisschen, dass der Glaube an Gott einen wohl eher dazu bringt, eine riskante Situation einzugehen. Weil man sich einfach, weil man den so im Rücken hat, den Dude.
Und wir reden wir von so Sachen wie meine Vorgesetzte um mehr Gehalt bitten, riskante Situationen, oder reden wir von Basejump?
Also es wurden verschiedene Szenarien, es war so eine Online-Studie, ne? Da konnte man mitmachen. Es war eine Online-Studie, wo man für ein bisschen Geld dann mitmachen konnte. Über 200 Leute wurden gefragt und es wurde schon vorher so ein bisschen abgefragt, wie gläubig die Person ist. Aber die wurden vorher jetzt nicht, es wurde jetzt vorher nicht klar kommuniziert, was jetzt genau der Forschungsschwerpunkt sein soll. Ne? Also es wurde so gefragt, ja, bist du eigentlich gläubig? Okay. Sondern es ging einfach nur, die Leute dachten einfach nur, okay, es geht darum, wie risikobereit sind Menschen. Ne? Also es wird jetzt nicht prinzipiell auf den Glauben dann irgendwie, also dass die Leute jetzt nicht denken, oh, es geht jetzt hier ganz doll um meinen Glauben. Und dann wurden, wie du gerade gesagt hast, tatsächlich auch so Situationen beschrieben, die einmal finanziell sein können. Also würdest du deinen Job, also würdest du das Risiko eingehen, nach einer Gehaltserhöhung zu fragen, wenn das aber zur Folge haben könnte, dass du deinen Job verlierst oder so. Aber auch soziale Sachen, wie ein großer Streitpunkt zwischen Freunden, würdest du den Streit eingehen mit dem Risiko, dass du deine Freunde verlieren könntest. Oder aber auch so Bergklettern oder so, würdest du irgendwie so einen nicht ganz sicheren Wanderweg lang gehen an einem Berg, würdest du das machen oder nicht? Also auch irgendwie solche, also Basejump wurde, glaube ich, nicht. würdest du vom Berg springen? Wurde jetzt nicht gefragt, aber könnte ja so in die Richtung gehen, Bergsteigen. Bergsteiger sind ja auch ein bisschen bekloppt, oder?
Keine Ahnung, ich steige nicht auf Berge, aber ich bin Typ Meer, aber ja, ich weiß nicht. Ich meine, also Bergsteigen, naja, ne, kommt ein bisschen drauf an. Gehe ich jetzt den gut befestigten Wanderweg hoch, ne? Oder kletter ich hochalpin ohne Sicherung?
Kletter ich über, steige ich über die ganzen Leichen auf dem Weg zu Mount Everest, die es noch nicht geschafft haben.
Genau.
Fantastische Bilder.
Okay, aber darum ging es nicht in der Studie.
Nee, darum ging es. Also so brutal wurde es nicht.
Und das heißt, die Leute, die denken, der liebe Gott wird es schon richten,
genau,
die sind eher Risiken eingegangen.
Ja, also es scheint eine Korrelation zu geben, wenn dann irgendwie noch mal so ein bisschen abgefragt wird oder wenn noch mal dann irgendwie nachgefragt wird, inwieweit Gott einen in so Situationen denn eigentlich schützen würde. Oder also die ganzen StudienteilnehmerInnen oder der größte Teil geben halt wirklich so an, Gott wird mich schon schützen. Also es wird schon gut gehen, weil Ich habe ja Gott. Und wenn was Schlimmes passiert, dann wird er mir, was ich auch ganz spannend finde, auch helfen, da durchzukommen. So. Also sollte tatsächlich was Schlimmes passieren, weiß ich nicht, ich breche mir einen Fuß bei der Wanderung, dann wird Gott schon mir beistehen. Also es ging übrigens um Christentum, ich weiß nicht, ob ich es gesagt habe.
Ah,
es ging um
okay.
Amerikaner und Christentum, so muss man auch mal dazu sagen. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. No offense. Und genau, Gott wird entweder mich schützen vor der schlimmen Situation, die eintreffen könnte, oder wenn sie eintrifft, dann wird er mir schon helfen, irgendwie da durchzukommen. Und am Ende wird alles gut.
Schön.
Ja, ne?
Und das heißt, wenn ich nicht glaube, dann gehe ich weniger Risiken ein?
Das wurde in der Studie nicht so wirklich, also es ist auch ein Preprint, muss man dazu sagen. Es
okay.
ist jetzt noch nicht so richtig veröffentlicht. Und es gab auch keine richtige Vergleichsgruppe. Es wurde einfach nur geschaut, hat man das Gefühl, dass die Leute, wenn sie eine riskante Situation eingehen, sich mit Gott im Rücken irgendwie da sicher fühlen. Aber es wurde jetzt nicht geguckt, wie es bei Leuten, die denken, sie haben, da ist kein Gott. Da bin nur ich allein in dieser schrecklichen Welt.
Okay.
Aber ich meine, so eine Aussage zu treffen mit so, ja, kein Problem, ich frage nach einer Gehaltserhöhung, wenn ich meinen Job verliere und mein Haus und kein Geld mehr habe, wird Gott schon irgendwie mir beistehen, ist ja auch eine Aussage, wo man dann darauf, also wo man dann irgendwie Konklusio ziehen kann, ja, da hat jemand echt, da geht jemand sehr sicher durchs Leben.
Oder sehr naiv, naja gut, das kann man jetzt so oder so sehen vielleicht, ne?
Ja, ich finde es irgendwie, also ich bin ja immer sehr, ich bin jetzt nicht krass gläubig, ne, und ich bin immer sehr neidisch, muss ich sagen, auf Leute, die da so einen starken Glauben haben, weil ich dann auch das Gefühl habe, die gehen wirklich sorgenfreier durchs Leben, weil sie denken, ja, läuft ja schon irgendwie.
Ja, da gibt es ja auch Untersuchungen dazu,
ja.
Leute, die gläubig sind, die sind optimistischer sozusagen, weil,
ja.
weil sie eben dieses Gefühl haben, entweder Gott hilft mir schon oder meine Gottheiten helfen mir schon oder wenn es halt doch schief geht, dann hilft mir das irgendwie durch die schwere Zeit durch. Das ist ja tatsächlich so.
Ja.
Aber es gibt noch andere Faktoren übrigens, die sozusagen dafür sorgen, dass wir mehr oder weniger Risiko eingehen.
Noch andere Faktoren? Ja.
Ja.
Dummheit
also
vielleicht? Hochmut, Waghalsigkeit?
Könnte man auch sagen. Dummheit kann man nicht so gut quantifizieren, deswegen ist das, glaube ich, nicht so gut untersucht. Aber was gut untersucht ist, ist zum Beispiel Alter. Also Alter ist ein Faktor. Jugendliche und junge Erwachsene gehen mehr Risiken ein und mit dem Alter nimmt die Risikofreudigkeit ab.
Ja.
Geschlecht.
Ja, ich habe mich schon drauf gefreut, ja.
Genau. Das ist natürlich nur binär erfasst leider, ne? Also nur Männer, Frauen. Und das stimmt auch nur so eindeutig, wenn man so klassische Risiken nimmt, wie gefährliche Sportarten, sich prügeln, hohe Wetteinsätze oder so. Aber wenn man eben auch diese Sachen hat, wie schwierige Situationen in einer sozialen Situation ansprechen, die Vorgesetzte nach einer Gehaltserhöhung fragen oder so, dann ist es nicht mehr so eindeutig tatsächlich.
Mhm.
Ein Faktor, jetzt auch in Korrelation mit Alter, sind Gleichaltrige. Also Jugendliche gehen sehr viel mehr Risiken ein, wenn Gleichaltrige dabei sind.
Süß.
Müdigkeit. Wenn man müde ist, dann geht man mehr Risiken ein. Aber nicht zu müde. Wenn du so richtig am Arsch bist, dann wieder nicht mehr. Es ist wie so eine Kurve.
Mhm.
Wenn du sehr wach bist oder sehr müde bist, dann gehst du weniger Risiken ein. Aber wenn du halt so schlecht geschlafen hast, nur so ein paar Stunden pro Nacht, dann steigt die Risikobereitschaft wieder. Und Überraschung, die Stimmung. Gute Laune, mehr Risiko. So. Aber die Stimmung hängt ja auch wieder von unterschiedlichen Faktoren ab. Und eine Studie vom Max-Planck-Institut für Bildungsforschung und der Uni Basel hat mal ergeben, dass Risikobereitschaft tatsächlich wie so eine Art Persönlichkeitsmerkmal ist. Also wir haben eine einigermaßen stabile Risikobereitschaft, also dann unter Erwachsenen, wenn sich dieses jugendliche Ding mal ausgewachsen hat. Das kann dann so ein bisschen variieren über Situationen, ne? Also beim Fallschirmspringen gehe ich mehr Risiko ein, bei finanziellen Transaktionen weniger. Aber insgesamt ist das stabil und auch über die Zeit. Also wenn ich dann irgendwie, keine Ahnung, ein Jahr später die Abfrage nochmal mache, dann ist es genauso.
Okay, also ich werde mit einer bestimmten Risikobereitschaft sozusagen, ich habe einen bestimmten Skillpoint bei Risikobereitschaft, wenn ich geboren
genau.
werde und der bleibt
ja, ob das,
relativ
ob das
konstant.
Ist, ob das jetzt so ist, wenn du geboren bist oder ob sich das innerhalb deiner,
ja, ja, okay,
ob sich das herausbildet, ist unklar. Aber wenn du dann einmal erwachsen bist, dann bleibt das stabil.
Dann ändert sich nicht mehr so viel am Wahnsinn.
Genau,
okay.
Genau.
Das klingt, also ich finde das sehr, sehr, ich finde das sehr, sehr lustig, also auch zu hören irgendwie, dass junge, also ist auch irgendwie, nicht überraschend, ne, dass junge Menschen irgendwie eher Unsinn machen und Erwachsene dann irgendwie, ja gut, aber bei finanziellen Sachen ist es anders, meintest du? Sag nochmal, wie war es da?
Nein, es kann sein, dass wenn du jetzt grundsätzlich, sagen wir mal, eine höhere Risikobereitschaft hast, dass das noch ein bisschen variiert, je nachdem, um welche Situation es geht. Also dann bist du vielleicht etwas risikobereiter bei irgendeiner Sportart und ein bisschen weniger bei finanziellen Transaktionen. Mhm. Aber insgesamt kann man das schon ungefähr ablesen, mehr Risikobereitschaft, weniger Risikobereitschaft.
Boah, ich sehe mich da voll in dem Ersten, was du gesagt hast. Weil ich springe ja aus Flugzeugen, also ich mache ja meine Fallschirmsprungausbildung. Aber wenn es jetzt um finanzielle Sachen geht und so, ich bin so krass sicherheitsaffin, dass auf jeden Fall immer eine sichere Basis bei mir da sein muss. Also das würde ich mich alles niemals trauen. Aber aus dem Flugzeug springen geht klar eigentlich.
Aber da könnte man dann ja auch nochmal überlegen, ne? Fallschirmspringen. Also ich denke immer, oh mein Gott, das ist so gefährlich, das würde ich nicht machen. Aber tatsächlich ist das ja gar nicht so gefährlich. Ne? Also es gibt gar nicht so viele Unfälle, schon gar nicht tödliche Unfälle, wenn man sich an die Sicherheitsregeln hält. Das ist ja nur so ein gefühltes Risiko.
Ich hatte noch irgendwie die Statistik mir angeguckt von, ich glaube, es ist 2020, 2021. Es werden ja, wenn in Deutschland ein Fallschirmspringer oder eine Fallschirmspringerin abstürzt und tödlich verunglückt, oder auch wenn einfach eine Verletzung da ist, wird ja alles einfach protokolliert. Mhm. Ne? Also der Deutsche Fallschirmsprungverband, der wird alles statistisch einmal veröffentlichen dann im Folgejahr. Und da ist alles aufgelistet. Und dann sieht man auch, wenn irgendwie jemand tödlich verunglückt, und das sind 0,00, ich weiß nicht, also es sind wirklich wenig, bei so und so viel Sprüngen ist es wirklich nur eine Handvoll, dann wird das ja eben genau abgesteckt. Und es ist wirklich, wenn es um Extremsportarten geht, ist Fallschirmspringen lächerlich sicher im Vergleich zu Sachen wie Skifahren oder so. Weil natürlich die Sicherheitsbestimmungen, wenn du aus dem Flugzeug springst, immens hoch sind und auf die Skipiste kann sich ja jeder Vollidiot stellen und da irgendwie runterbrettern und dich umnieten. Also da brauchst du ja keine Ausbildung für. Das kann ja jeder machen, wie er Bock hat. Und aus dem Flugzeug springen kannst du nicht einfach so. Deswegen ist der Sicherheitsgrad da sehr, sehr hoch. Aber es ist trotzdem natürlich. Why?
Ja, aber das ist halt so Flugzeug. Ja, aber das ist halt wirklich, ich glaube, das ist echt so eine kognitive Verzerrung. Ne? Das ist so wie Leute, die denken, oh mein Gott, ich habe gerade was über einen Flugzeugabsturz gelesen, dann stürzt jetzt bestimmt der Flieger ab, in den ich steige. Flugzeugfliegen ist halt viel sicherer als Autofahren. Ne? Also es passiert halt sehr viel weniger. Aber man hat halt das im Blick, was man irgendwie gerade gehört hat. Wenn gerade berichtet wurde in den Medien über einen Flugzeugabsturz und man macht dann eine Umfrage, wer hat Angst vorm Fliegen oder wer denkt, man könnte abstürzen, dann steigen die Zahlen natürlich so. Aber andersrum gibt es ja auch, es gibt den Optimism Bias, das heißt, wir denken, negative Folgen betreffen uns eher weniger als andere. So.
Mir passiert das schon nicht.
Ja, seltsam, genau, mir passiert das schon nicht. So. Und wir schlussfolgern ja auch so, dass wir das gewünschte Ergebnis bekommen. Also das heißt, wir beziehen die Argumente mit ein, die dafür sorgen, dass wir schon das Ergebnis kriegen, was wir haben wollen. So.
Braucht man auch irgendwie zum Überleben, ne? Sonst wird man sehr schnell sehr traurig. Gut. Ja. Aber also würde mich auch nicht wundern, wenn Leute erstmal so das Kreuz einmal machen.
Ach so, sich bekreuzigen.
Ja, sich einmal bekreuzigen, wenn man aus dem Flugzeug springt.
Ich glaube, das machen viele, oder?
Habe ich auch nicht gesehen.
Vielleicht bist du in einer atheistischen Flugschule gelandet.
Also wenn ich im Flugzeug sitze, gehe ich die ganze Zeit nur die Notfallprozedur durch. Das sind auch irgendwelche Handgriffe, aber das ist nicht das Kreuzzeichen. Aber die gehe ich dann auch einmal durch. Das ist für mich, das ist für mich
Ritual,
das Realistische.
Was dich beruhigt.
Das ist tatsächlich ein Ritual. Ja, richtig.
Ja, und sich bekreuzigen ist ja auch ein Ritual.
Stimmt. Und ich mache auch, hat auch irgendwie was mit Glaube zu tun. Sehr. Ich habe auch immer die gleichen Schuhe an beim Fallschirmspringen. Ich habe klare Fallschirmsprungschuhe. Und ich, was hatte ich noch? Und ich sage tatsächlich, wenn ich einmal die Notfallprozedur durchgegangen bin, sage ich dann kurz zu mir selbst, also aber auch laut, heute nicht.
Oh.
Das mache ich alles in den 15 Minuten, die der Flieger hochfliegt.
Ja, aber guck.
Ja, wir werden ja sehen, wie die Risikobereitschaft an Neujahr wieder gestiegen ist, wenn die ganzen Leute das Feuerwerk wieder
Oh Gott.
Sehr, das ist ja immer, das ist immer wunderbar. Die ganzen, liebe Grüße schon mal an alle RettungssanitäterInnen, die am 31.12. ja. arbeiten. Wir fühlen mit
danke,
euch.
Danke, dass ihr euren Job so toll ja, macht.
Danke, dass ihr die ganzen Leute, die dachten, sie müssen die Rakete unbedingt in der Hand halten, wenn sie angezündet wird. Danke, dass ihr euch um die kümmert. Ich habe einen sehr guten Vorsatz fürs neue Jahr getroffen, Charlotte. Ich kümmere mich mal ein bisschen mehr um meine Zähne. Im Sinne von Zahnarzt und was da alles zu tun ist. Und Weisheitszähne habe ich auch noch alle. Hast du noch alle Weisheitszähne?
Ich habe alle Weisheitszähne, ja. Aber okay. Es ist auch nicht notwendig, sie rauszunehmen.
Ja, genau. Also kommt immer auf den Fall an. Bei mir gibt es jetzt zwei Weisheitszähne, die so ein bisschen Spiränzchen machen. Egal, das sind die Dinge, um die ich mich kümmern muss. Und ich finde es furchtbar. Aber ich habe mir eine Studie angeguckt diese Woche, die mir ein gutes Gefühl gibt.
Was?
Nämlich, dass ich nicht im Mittelalter gelebt habe. Gut. Wieder so dieser übliche Gedanke, ne, Narkose und sowas. Das ist ja alles erst im 20. Jahrhundert so wirklich trendy geworden oder auch die Methoden irgendwie vernünftig entwickelt gewesen dafür. Also ich
wie zieht man eigentlich einen Zahn?
Oh Gott, ey, stell dir mal vor, was die Leute gemacht haben. Egal, reden wir über Wikinger. Wikinger sind ja, würde man meinen, auch sehr harte Leute gewesen, ne? Aber auch die hatten Karies und auch die hatten Zahnschmerzen und man kann echt Mitleid haben. Forschungsteam an der Uni Göteborg hat sich 3.293 Zähne von 170 Wikinger Leuten angeschaut, die irgendwo hinter irgendeiner Klosterkirche ausgegraben wurden, irgendwann 10. 12. Jahrhundert, späte Wikingerzeit. Und die wurden geröntgt, die ganzen Wikingerschädel. Und man hat gesehen, es gab wirklich oft Karies bei den Wikingern.
Gut, das ist jetzt nicht so überraschend, oder?
Ja, eigentlich, also ich weiß nicht, ob du diesen Gedanken kennst. Dass ich habe irgendwie im Kopf gehabt, dass die Menschen früher oder auch so, also jetzt nicht nur in der Wikingerzeit, sondern noch viel früher, so Jäger-Sammler-Zeit, dass die nie Karies hatten, weil die ja nicht irgendwie so Fertigfutter und Schokolade und so hatten. Da gibt es doch diesen.
Ja.
Aber das ist aber nicht so.
Die haben doch trotzdem süße Früchte gegessen, oder?
Ja, genau, und, also sehr stärkehaltige Sachen.
Und haben Wikinger nicht hier Met getrunken oder so? Das ist doch aus Honig.
Ja, also, genau. Also wenn man sich so die Diät anguckt von den Wikingern, ne? Also die hatten eigentlich alles dabei, Fleisch, Fisch, Milchprodukte, aber eben auch Früchte, Honig, irgendwelche Beeren, Malz, habe ich gar nicht drüber nachgedacht, aber auch Malz, auch nicht so super für die Zähne. Das heißt, die hatten auch Karies, die hatten Zahnweh, die untersucht haben, also es waren auch ein paar Kinderskelette dabei, die waren alle kariesfrei, aber die Erwachsenen, die Hälfte, alle mit Karies zu tun gehabt, auch Zahninfektionen. Man sah, dass die wirklich so Zahnlöcher haben, die bis ins Zahnmark reingingen, also richtig tief. Und eine Frau scheint eventuell sogar an so einer Zahninfektion gestorben zu sein. Also 4% hatten auch so Zahninfektionen. Das ist ja ein kompletter Albtraum. Ich glaube, ich würde in die Nordsee springen, wenn ich das oder Ostsee. Schweden? Nee, Nordsee, Ostsee. Ich würde ins Meer springen, wenn ich eine Zahninfektion hätte im 10. Jahrhundert. Es ist ein absoluter Albtraum.
Oh Gott.
Aber man merkt auch, dass die versucht haben, irgendwas dagegen zu tun. Ne? Wenn du Zahnschmerzen hast, willst du das ja loswerden. Und man hat wirklich auch so Gebisse untersucht, die hatten wirklich so richtig die Zähne abgenutzt von Zahnstochern. Zahnstochern waren damals wirklich so die Zahnbürsten von heute.
Ach so.
Ja,
und also, die waren davon abgenutzt? Also das heißt, ja, das waren dann ja so keine Holzzahnstocher wahrscheinlich, oder? Also ich meine, Holzzahnstocher Zahnschmelz kaputt machen?
Eigentlich nicht. Eigentlich hat Holz nicht so eine Härte wie Zahnschmelz. Zahnschmelz ist ja super hart. Aber man hat gemerkt, dass, also die haben schon irgendwas benutzt, wo man merkt, dass sich die Zähne so ein bisschen abgefeilt haben.
Mit dem Messer einfach
ja, irgendwie sowas
essen halt, und dann mit dem Messer so im Mund rumpopeln.
Ja, irgendwie sowas haben die benutzt und auch die haben auch mit sowas dann wirklich Löcher in die Backenzähne reingefeilt bis ins Mark, ne? Um irgendwie diese Zahninfektion. Ja, die wollten halt dieses infektiöse Gewebe. Es tut mir leid, es ist. Denkt alle dran, okay. Wir haben heute die Spritze, die vorher gesetzt wird. Die Schmerzen muss keiner mehr mitmachen, aber die Wikinger, die mussten das leider. Also auch alle Leute, ich habe dann auch mal geguckt, so Zahnheilkunde, weil mich das auch interessiert hat. Ne? Ich meine, wir haben alle unsere elektrische Zahnbürste oder unsere Bambuszahnbürste oder so heute im Bad stehen. Aber was haben die Leute denn früher gemacht eigentlich, wenn es irgendwie um Zahnschmerzen ging?
Also, ja, oder um Prophylaxe einfach. Also seit wann putzt man sich eigentlich die Zähne?
Also das hat man wohl schon länger gemacht. Ich bin in der Recherche auf einen Baum gestoßen, der Zahnbürstenbaum heißt. Hast du davon schon mal gehört? Der Zahnbürstenbaum, das ist ja so
klingt
süß.
Wie aus so einem, klingt wie aus so einem Kinderbuch, der Zahnbürstenbaum, womit man die Kinder irgendwie dazu bringen will, dass sie sich gerne die Zähne putzen.
Genau, so ein Bildungsbuch, der lustige Zahnbürstenbaum und seine Abenteuer mit den Karies, weiß ich nicht. Ja genau, also der Zahnbürstenbaum heißt wirklich Zahnbürstenbaum, weil seine Zweige und Knospen und Äste und weiß ich nicht was, wirklich wie als Zahnbürsten genutzt wurden. Die haben einfach so ein Astende genommen, haben dann darauf rumgekaut.
Das habe ich schon mal gehört, dann zerfasert das so.
Ja, ne? Genau.
Und dann kann man das ganz gut so auch so zwischen in die Zahnzwischenräume.
Mhm. Genau, ja. Ist wie eine Bürste und dieser Zahnbürstenbaum, also dieses Holz, das enthält wirklich so Mineralstoffe, auch so, so kleine, ich weiß nicht, so Teilchen, so dass man wirklich auch, also kannst du dir das vorstellen, dass man irgendwie so kleine harte Substanzen da drin hat, die dann irgendwie bei der Reinigung besser helfen. Und auch so keimhemmende Substanzen sind da drin und sogar Fluorid. Mhm. Ist also nicht
was?
Viel, nicht viel, sehr wenig, ne? Also irgendwie 20 Mikrogramm oder so, keine Ahnung, im Vergleich zu so einer Fluoridzahnpaste, die hat irgendwie 1000, aber es ist auch Fluorid drin, also es ist einfach, es ist der Zahnbürstenbaum.
Wo wächst der Zahnbürstenbaum?
Also ich habe ein Bild bei Wikipedia gesehen, da waren irgendwelche Antilopen im Vordergrund, ich muss aber nochmal gucken, Zahnbürstenbaum, ich denke mal, der ist verbreitet. Salvadora persica, Vorkommen. Nordafrika, über das tropische bis ins südliche Afrika, arabische Halbinsel, auch hier Jemen, Iran, Israel, Jordanien, also auch irgendwie da im Nahen Osten, überall Sri Lanka, also so in diesem Gebiet ist er verbreitet.
Okay, aber da gab es keine Wikinger, deswegen hatten die Wikinger keinen Zahnbürstenbaum.
Nee, die hatten keinen Zahnbürstenbaum, die haben dann ihre Steinzahnstocher oder was auch immer es für Zahnstocher waren, genommen und versucht irgendwie dieses infektiöse Gewebe loszuwerden. Was ich auch ganz spannend fand, was die Leute früher dann versucht haben, um irgendwie Zahnschmerzen ein bisschen zu lindern. Also ich habe da ein Zahnheilkundebuch gefunden, 1530, wo sowas drin stand wie, wenn Kinder Zahnweh haben, dann soll man sie erst baden und danach das Zahnfleisch mit einem Finger, der zuvor in warmes Hühner-, Gänse- oder Entenfett getaucht worden ist, subtil reiben und drucken. Was auch immer das Wort drucken bedeutet. Also dann wird das Zahnfleisch wird einfach so
massiert.
Ja, massiert mit so Fett. Das scheint irgendwie zu helfen. Wenn Zähne durchbrechen, bei Kindern so, ne, dann nimmt man Wolle von einem Schaf, was vorher in Kamillenöl getaucht wurde. Das finde ich klingt jetzt schon so ein bisschen, also
Kamille klingt irgendwie sinnvoller
Kamille klingt
als Entenfett.
Ja. Und wenn man ganz schweres Zahnweh hatte bei Kindern, dann soll man ihnen eine eingefettete Fledermaus um den Hals hängen.
Oh, come on.
Das finde ich super. Und was noch bei Zahnweh in der chinesischen Medizin genutzt wurde, das ist jetzt so das Maximum, schlimmer wird es nicht, ist Mundspülungen mit Urin eines Kindes. Urin ist wohl irgendwie schmerzstillend. So Harnstoff vielleicht, bin ich sicher. Aber
was ist denn in Urin noch alles so drin? Schmerzstillend?
Ja, also es ist ja leicht schmerzstillend, ne? Aber das habe ich auch schon öfter gehört, dass die Leute irgendwie...
Echt? Also ich kenne das so gegen Entzündungen.
Ja.
Vielleicht ist es eher das Entzündungshemmende. Ne? Also es gibt ja Leute, die irgendwie diese Eigenurintherapie machen, wenn sie Halsschmerzen haben oder so und dann damit gurgeln.
Ja, das meine ich. Ich meine nicht schmerzstillend, sondern entzündungshemmend dann. Ne? Und dann wird es vielleicht besser. Das finde ich hart.
Dann lieber Kamille.
Ja, dann lieber Kamille. Dann lieber eingefettete Fledermaus um den Hals hängen als Urin.
Okay, das
kommt drauf an, wie lange sie hängt. Kommt drauf an, wie lange sie um den Hals hängt.
Gut abgehangene Fledermaus.
Ja, muss damit nicht ins Bett gehen. Ja, aber ich bin sehr dankbar, wenn ich meinen Vorsorgetermin habe.
Ohne Fledermaus.
Ohne Fledermaus. Ohne Urin, ohne Fledermaus. Bitte mit normaler Narkose. So, wir hoffen, dass es euren Zähnen gut geht. Geht nicht zu viele Risiken ein an Silvester, wenn das Feuerwerk ist.
Genau, beißt nicht auf Feuerwerkskörper.
Ja, und genau, beißt nicht auf Feuerwerkskörper. Das ist die Konklusion. Beißt nicht auf Feuerwerkskörper. Wir haben noch einen Tipp für euch. Das SWR Podcast Festival findet in Mannheim statt. Nächstes Jahr am 3. Februar. Ist gar nicht mehr so lang. Also ist quasi schon übermorgen. Es gibt noch Tickets. Holt euch welche. Wir sind live auf der Bühne. Wir nehmen live eine Folge Fucked Up auf. Den Link für die Tickets packen wir euch in die Shownotes. Und wir würden uns ultra freuen, wenn wir ganz viele von euch sehen.
Ja, kommt auf jeden Fall vorbei.
Und bis dahin kommt gut ins neue Jahr.
Guten Rutsch. Und trink noch einen Kaffee.
Einen elektrostatisch neutralen Kaffee.
Genau, aber nicht nach 15 Uhr. Bis dann. Tschüss.
Ciao.
Die Redaktion hatten Charlotte Grieser und Chris Eckert. Idee Christoph König.
Und wir haben noch einen Podcast-Tipp für euch. Wenn wir noch nicht genug brennende wissenschaftliche Fragen beantwortet haben, wie zum Beispiel, wie viel Masturbieren ist eigentlich gesund? Kann ich ChatGPT vertrauen? Und macht Hitze uns aggressiv? Dann wäre Quarks Daily vielleicht was für euch. Die bieten Orientierung und beantworten solche Fragen, die sich ja im Alltag einfach mal so stellen. Immer mit dem aktuellsten Wissen aus der Forschung und nachhaltigen Lösungsvorschlägen. Quarks Daily gibt's in der ARD Audiothek und überall, wo ihr sonst so eure Podcasts hört. Und den Link packen wir euch natürlich in die Shownotes.